Grüße in all eure Zuhause. Auch wir sind alle zu Hause. Endlich mal keine Studiosituation und ihr seid mal wieder räumlich getrennt. Wie fühlt sich's an?
Sehr, sehr gut. Das tut mir gut. Aber ich sehe den Kollegen Blome auf seinem Bildschirm. Er hat so einen komischen, er hat so einen bonbonfarbenen Pullover an. Das ist so die Art von Farben, was so Männer so um die 60 dann so tragen. Ja, safranfarbene Hosen, auberginefarbene Pullover.
Ist er nicht um die 60?
Ja, sag ich ja.
Ach so, ja. Ja, passt doch.
Ja. Aber er sieht aus, als das wäre einzige, er in Davos. Sind Sie in
das
Davos
einzige,
mit Ihrem Pullover?
Was in dem... Hören Sie mich, Augstein?
Kann sie hören, ja. Hallo, ich höre Sie.
Du darfst sie nur nicht unterbrechen.
Ja, okay. Gut, das Einzige, was an dem Satz des Kollegen Augstein stimmte, war, dass ich um die 60 bin. Das ist sogar recht freundlich formuliert. Und das andere ist einfach, sind die Trendfarben des Sommers und dem Umstand geschuldet, dass da, wo ich jetzt gerade bin, es jetzt schon wärmer und schöner ist als in Berlin. Aber eben auch nicht so, dass man hier in der Badehose rumlaufen kann. So einfach ist es schon und mehr Einsicht in mein Privatleben will ich heute nicht gewähren. Darum, Lorraine, das Intro, bitte.
Ja, jetzt das Intro. Mehr wollen wir auch vielleicht gar nicht hören.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Schön, lieber Kollege Blume, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich hatte eben schon versucht, die Überleitung zu machen. Das haben Sie nicht gemerkt. Wahrscheinlich hat der Rosé, der die gleiche Farbe hat wie Ihr Pullover, Ihnen das Hirn vernebelt. Davos war mein Stichwort. Ja, Pullover, Davos. In Davos hat sich ganz schön viel abgespielt. Und bevor wir in Medias Res gehen, meine kleine Vorbemerkung. Nächstes Mal, wenn Donald Trump mit irgendeiner welterschütternden Idee um die Ecke kommt, dann würde ich den Politikern und allen Medien empfehlen, einfach 2 Wochen lang nicht darüber zu sprechen und mal zu gucken, wie sich die Sache entwickelt. Ich glaube, dann würden wir uns alle viel, viel Aufregung ersparen. Meinen Sie nicht auch?
Hochinteressanter Punkt, Augstein, weil das führt quasi ohne Vorbereitung und ohne Einleitung und ohne Aufarbeitung direkt in den Kern des Problems beziehungsweise in den Kern der Sache. Darum antworte ich jetzt einmal und dann müssen wir aber in unserer Fürsorgepflicht für die Millionen Zuhörer, die wir haben, nochmal ein bisschen erklären und erzählen, worum es genau geht. Aber der Punkt war oder ist, ich glaube, anders als Sie, dass der schnelle Widerstand, die schnell aufflammende Debatte, was soll das, was der Mann da vorschlägt mit Grönland und überhaupt dem Ende wirklich jeder Regelbeziehung zwischen Staaten der westlichen Welt, was soll das? Diese Debatte und der Widerstand haben ihn bewogen, einzulenken. Das heißt, 2 Wochen zuzuwarten, wäre genau 100% das Falsche gewesen.
Sehr schöne, ich möchte sagen, sehr schöner Konter, Blome. Wir erklären dann gleich nochmal genau, was passiert ist. Es ging bloß diesmal alles so verwirrend schnell, dass ich versuche es mal und dann sagen Sie, ob ich es richtig begriffen habe. Ja, also Trump hat gesagt, Grönland gehört ihm praktisch schon und er muss es haben, er will es haben, er wird es haben, es ist meins, ich will Grönland, ich will es jetzt, es ist mein Grönland und nicht dein Grönland, gib mir sofort mein Grönland wieder. Und dann haben alle gesagt, warte mal ganz kurz, Herr Böfs, wow, das ist überhaupt nicht dein Grönland, das ist unser Grönland und außerdem müssen die Grönländer selber ja auch noch ein Wörtchen mitreden. Dann hat er gesagt, nein, es ist mein Grönland. Also nein, warte mal ganz kurz. Dann haben die Deutschen 13 Soldaten dahin geschickt, die waren 1,5 Tage da, haben es sich genau angeguckt, Grönland, ja praktisch flach, weiß, hauptsächlich Eis, sind wieder nach Hause gekommen und gesagt, okay, falls die Amerikaner mit ihrer, ich möchte sagen, hypergalaktischen Übermacht Grönland angreifen, sind wir jetzt total darauf vorbereitet, es zu verteidigen. Und dann hat Donald Trump in Davos gesagt, okay, pass mal auf, ja, mit Grönland, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Und das Problem war vom Eis, möchte ich sagen, die Kuh vom Eis und Donald Trump auch. Habe ich das richtig verstanden?
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist. Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt es einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ja, haben sie. In der zeitrafferartigen Darstellung der Ereignisse konnte man fast gar nicht schneller sein als die Realität. Denn in der Tat dachte man, als Donald Trump jetzt seine Rede in Davos noch dazu mit einer technisch bedingten Verspätung hielt, dachten die Leute, naja, entweder er erklärt uns jetzt den Dritten Weltkrieg oder aber er annektiert einfach am Pult schon Grönland oder aber er lenkt ein und niemand, absolut niemand wusste, was kommen würde. Und wirklich, man sah gestandene Staats- und Regierungschefs, außenpolitische, diplomatische Berater mit 30, 40, noch mehr Dienstjahren auf dem Buckel, die ratlos bang sich in die Augen schauten. Das war wirklich beinahe beängstigend zu sehen, auch in Berlin vor allen Dingen. Und sie haben recht, er hat irre Wolten hingelegt und dann eine 180-Grad-Wendung. Und nun wird man sehen, von welcher Dauer das ist. Jetzt will man darüber verhandeln, dass Grönland gegen russischen oder chinesischen Zugriff zu schützen sei und wie am besten und das unter NATO-Kuratorium. Und nichts anderes hatten die Europäer von Anfang an vorgeschlagen, denn einen Punkt hatte Donald Trump ja immer, dass er sagte, geostrategisch verändert sich Grönland und sein Wert, weil das Eis drumherum und die Durchfahrten jetzt plötzlich oder zumindest absehbar möglich sein werden.
Ja, dazu tut er ja auch eine Menge, weil er ja die amerikanische und die weltweite Petroindustrie anfeuert, befeuert, anheizt wie nur irgendwas, damit eben das Eis um Grönland auch noch schneller schmilzt. Kleiner Funfact an der Seite, er sagt ja immer praktisch überall russische und chinesische Schiffe. Ja, man kann praktisch von Schiff zu Schiff springen und so. Dänen und Grönländer, die vor Ort waren, haben gesagt, wir haben hier schon seit Jahren kein einziges chinesisches Schiff mehr gesehen. Und ehrlich gesagt, so viele russische sind es auch nicht. Insofern, was ich spannend finde, ist, dass es Trump offensichtlich ja gelungen ist, das merkt man ja auch in ihrer Rede, in seiner ganzen Überblasenheit, trotzdem seine Hauptmessage unterzubringen, obwohl ich sie für kontrafaktisch halte, nämlich Grönland ist total bedroht von Russen und von Chinesen und wir müssen es dringend verteidigen, vermutlich auch mit mehr Einsatz als 13 deutschen Soldaten, die für anderthalb Tage da waren.
Naja.
Beeindruckende Leistung der Bundeswehr, anderthalb Tage.
Schön, ja, das Durchhaltevermögen der Bundeswehr in eisigen Gegenden ist halt dann doch ungekannt groß. Ironie aus.
Sie meinen, es hat auch im Zweiten Weltkrieg in Russland nicht so gut funktioniert und deshalb auch nur anderthalb Tage Grönland gereicht? Ist es das, was Sie sagen wollen?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte darauf hinaus, dass Donald Trump durchaus einen Punkt hat und da sind die Europäer mal wieder schön tranig verschlafen. Denn die Debatte, die sie jetzt führen, was bedeutet es eigentlich, wenn bestimmte Fahrrinnen, die jahrhundertelang verschlossen waren durch so ungefähr ewiges Eis, plötzlich aufgehen, also zwischen an dieser Ecke da zwischen Russland und dann kommt da irgendwie am Horizont auch China in Sicht und den USA. Was bedeutet das geostrategisch, dass es Donald Trump brauchte, die Europäer darauf zu stoßen, ist kein gutes Zeugnis für die Europäer. Und das ist doch das einzige Lob, was ich Donald Trump da zollen würde. Alles andere war natürlich der nackte Wahnsinn. Aber immerhin das hat er geschafft. Insofern, mal wieder nicht ganz untypisch, hat er zwar eine Menge Porzellan mal wieder zerschlagen, aber ein ganz bisschen Fortschritt auch gebracht.
Gut, Sie nennen das Fortschritt, ich nenne das Rückschritt, weil es eigentlich, das ist ja das Interessante an dieser ganzen Figur und auch an diesen ganzen Debatten, am Ende setzt sich ja sein Narrativ durch, nämlich dieses düstere in der Welt zählt nur Stärke. Oh, da ist Grönland, da ist Eis, da ist es gibt tatsächlich 1500 Quadratkilometer auf dem Planeten, wo noch keine Militärbasis ist, wo keine Raketen stationiert sind, da müssen wir nichts hin. Wir müssen sofort unsere Raketen da aufbauen, bevor die anderen es tun. Dieses Narrativ, was offensichtlich sich durchsetzt, es hat in Ihrem Kopf schon Platz genommen und in den deutschen Zeitungsredaktionen auch, erobert eben die Welt. Und es ist halt das Trump-Narrativ. Insofern halte ich das in jedem Fall für eine Niederlage des gesunden Menschenverstandes und des zivilen Denkens, was jetzt das Ergebnis dieses Konfliktes ist.
Naja, also wir sind tatsächlich ja bei manchen Narrativen eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung unterwegs gewesen, als Europäer, als Deutsche, mit Blick auf Russland mal allemal. Insofern finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Das Entscheidende ist aber, dass das andere Narrativ von Donald Trump, und darauf wollen wir doch eigentlich hinaus, nämlich das gegen die Europäer, ich mache euch kaputt, ich zwinge euch auf meinen Kurs, ich kann euch ansagen, was ihr tun müsst, weil ich kann euch mit Zöllen überziehen, bis ihr nicht mehr Piep sagt. Dieses Narrativ, diese Strategie ist, Klammer auf, ein weiteres Mal ziemlich gescheitert. Das ist doch der eigentliche Vorgang.
Ich habe ja eingangs gesagt, besser wäre es, wir würden uns nicht mit diesem Twisted Character des amerikanischen Präsidenten beschäftigen, der sich uns ja aufdrängt. Er zwingt uns, sich mit ihm zu beschäftigen. Er ist ja wirklich wie so ein narzisstisch gestörtes Kind im Kindergarten, was immer am lautesten schreit und deshalb alle Leute zwingt, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Das ist ja wirklich lästig und irgendwie auch hat auch was Klebriges. Trotzdem will ich hier aber die Gelegenheit nicht vorbeiziehen lassen, daran zu erinnern, dass Donald Trump an den norwegischen Ministerpräsidenten einen Brief geschrieben hat, in dem er erklärt hat, warum er in der Grönlandfrage so unversöhnlich ist. Und zwar, weil er den Nobelpreis nicht bekommen hat. Also er hat das nicht verstanden, dass da die Regierung gar nicht zuständig ist in Oslo, aber er hat den dahin geschickt, weil er kann sich halt nicht vorstellen, dass sozusagen der Nobelpreis nicht vom Präsidenten verliehen wird. Und er hat ihn nicht bekommen und deshalb fühlt er sich jetzt auch nicht mehr dem Frieden verpflichtet, weil er den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat, fühlt er sich dem Frieden nicht verpflichtet. Und wenn es noch irgendeine leiseste Unsicherheit gegeben hätte, dass der Typ wirklich nicht mehr alle Waffeln im Schrank hat, dann ist die jetzt beseitigt. Und das ist ja gar nicht so lustig. Darüber würde ich jetzt gerne mal mit Ernst mit Ihnen reden. Wir können das später machen oder jetzt machen. Verlassen Sie sich noch auf die Amerikaner als Schutzmacht? Ja, ich sage jetzt nur mal Stichwort Artikel 5, Beistandsverpflichtung der NATO. Verlassen Sie sich auf diesen erkennbar voll wahnsinnigen alten Mann in seinem 80er-Jahre-Mantel? Oder haben auch Sie inzwischen begriffen, dass wir irgendwie alleine klarkommen müssen? Und zwar heute schon, jetzt schon.
Augstein, ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen, dass ich vor geraumer Zeit, um nicht zu sagen Monaten, schon hier die Ansicht geäußert habe, dass Donald Trump klinisch krank sein könnte. Klinisch krank im Kopf. Da haben Sie noch gesagt, wow, Sie machen sich's zu einfach, Blome, so geht das doch einfach gar nicht. Man muss das strukturell betrachten und die dahinterliegenden Kräfte und so weiter und so fort. Also nehmen wir mal für eine Sekunde an, ich hätte damals schon recht gehabt und Sie kommen heute auf diesen Punkt mit mir zusammen. Der Mann ist in Wahrheit nicht mehr berechenbar, um nicht zu sagen, nicht mehr zurechnungsfähig. Was würde das für uns bedeuten? Mit Sicherheit, dass wir trotzdem so tun müssten, weiterhin, mindestens für eine Zeit, als wäre er das, als wäre quasi nichts passiert im Sinne von Infragestellung dieser amerikanischen, so zentral wichtigen Sicherheitsgarantie, nämlich dem atomaren Schirm. Das müssten wir einerseits tun, immer so vorzugeben, doch, die gilt noch und parallel einen zweiten Schritt gehen, der in eine andere Richtung führt, das klingt aber nur paradox, parallel eine eigene militärische, eigenständige Abschreckung aufbauen, die ohne die Amerikaner auskommt.
Aber
diese Doppelstrategie ist es, um die es geht.
Aber das ist so lustig. Aber das ist, Sie meinen das ja wahrscheinlich ernst, was Sie jetzt eben gesagt haben, aber Sie müssen doch auch merken, dass das total surreal ist. Es ist wirklich, Sie kommen mir ist wie in so einem amerikanischen Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren, so. Ich meine, oder wie in diesem tollen Film, der neulich lief, Don't Look Up, ja, weil da kommt dieser Meteor. Wir wissen aber nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also gucken wir nicht nach oben, sondern immer nach unten. Wir müssen einfach auf den Boden gucken.
Aber Augstein.
Sie haben eben gesagt, Sie nicht gehört,
was ich gesagt habe?
Wir haben gesagt, wir tun so. Wir müssen so tun, als würde diese Beistandsverpflichtung immer noch gelten. Aber wir wollen uns doch nicht selber angreifen.
Eine eigene aufbauen.
Die Frage ist doch, was glauben denn die anderen? Müssen die Russen und die Chinesen dann auch so tun, als würde die noch weiter gelten? Müssen sie bei Putin anrufen und sagen, pass mal auf, Wladimir, wir wissen in Wahrheit beide, dass wir uns auf die Amerikaner nicht verlassen können. Aber weil wir noch nicht so weit sind, müssen wir alle so tun, als könnten wir uns verlassen. Wladimir, tust du auch bitte so, dass es so ist, dass wenn du uns angreifst, dass dann die Amerikaner mit ihren Nuklearwaffen dir aufs Dach steigen. Bitte tu auch weiterhin so, wie in der Vergangenheit.
Augstein,
meinen Sie das so?
Ja, genau so meine ich es. Mann.
Es könnte nicht. Vielleicht sein, dass Wladimir aber verstanden hat, dass Trump nicht mehr alle Tassen
aber
im Schrank hat.
Aber auf eine ganz, lieber Kollege Augstein, Sie wissen doch, was die Abkürzung im Englischen für diese gegenseitige Abschreckung, gegenseitig versicherte Zerstörung ist.
MAD.
Mutual Assured Destruction. MAD. Und MAD heißt halt auch irre. So. Und übrigens hieß es immer, es brauche MAD Men, also irre Leute, irre Männer, irre Personen, um in dieser Abschreckungsphilosophie, die ja schon ein bisschen paradox ist, weil sie ja auch immer mit Selbstvernichtung droht, gut agieren zu können. Nämlich das nötige Maß an Achtung, Unsicherheit und Achtung, Unberechenbarkeit auszustrahlen, dass die andere Seite im Zweifel darüber lässt, ob der amerikanische Präsident oder wer auch immer nicht vielleicht doch irgendwann einmal auf den roten Knopf drückt, wenn er sich zu sehr attackiert oder angegriffen fühlt. Das heißt, Donald Trump ist in dieser Welt der gegenseitigen Abschreckung in seiner Unberechenbarkeit nicht nur schlecht, um es mal so auszudrücken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben Sie in Realität sozusagen mitgehört, auf welchen Annahmen und Mechanismen unsere Sicherheit beruht in den Augen, Ohren und Gehirnwindungen von so alten Politikhasen wie Nikolaus Blome. Ich vermute mal, ähnlich wird man auch im Verteidigungsministerium oder im Kanzleramt oder in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung argumentieren und sagen, je unberechenbarer Donald Trump sich verhält, umso höher ist unsere Sicherheit, weil der Russe nicht wissen kann, ob Trump nicht vielleicht doch den Knopf drückt. Komischerweise, mich beruhigt das überhaupt nicht, sondern das ist im Gegenteil, jagt es mir eigentlich nackte Panik ein, ja, also nackte Panik. Und ich finde es viel, viel, viel plausibler zu glauben, dass jemand, der sich verhält wie ein Vierjähriger im Sandkasten, dem man sein kleines Grönland weggenommen hat, dass der nicht sein Leben oder das Leben seiner Landsleute oder sein geliebtes Mar-el-Lago opfern würde, irgendwie, um uns hier zu verteidigen. Aber ich finde es wirklich bizarr, dass Sie daran festhalten. Ich erinnere an die Rede.
Augstein, ja? Aber noch einmal, Sie missverstehen mich. Ich weiß nicht, ob absichtsvoll. Ich hoffe es nicht. Ich sag doch gar nicht, dass wir uns darauf so weiter verlassen können, wie das, keine Ahnung, 70 Jahre lang der Fall war. Ich sage doch geradezu ausdrücklich, wir müssen so schnell es geht eine eigene, selbstständige, wie auch immer genau ausgestattete, eigene Abschreckungsfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit in Europa oder meinetwegen auch national Deutschland herstellen, weil wir uns auf die USA mutmaßlich nie wieder so verlassen werden können, wie das halt mal 70 Jahre lang der Fall war. Ich teile ja Ihre Einschätzung, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Ich widerspreche Ihnen allerdings in dem Punkt, dass man deshalb schon heute alles kappen soll, sondern lieber heute auf zwei Gleisen fährt, nämlich zu versuchen, mit Donald Trump die Reste dieser Loyalität und Abschreckung aufrechtzuerhalten und parallel etwas Eigenes aufzubauen.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch drei Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt es beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ich fand diesen Gipfel in Davos ganz spannend. Ich gucke mir das normalerweise nicht an, aber dieses Mal schon, weil im Moment ja so viel los ist und so viel auf dem Spiel steht. Ich habe mir die Rede des kanadischen Premierministers Carney angehört und auch nachgelesen, die wirklich bemerkenswert ist. Und wer Lust hat, das zu tun, dem empfehle ich, das im Internet sich anzugucken. Denn er hat auf eine Art und Weise klar und ehrlich und direkt gesprochen, wie man ja oft sagt, dass Politiker das heutzutage nicht mehr tun und wie man oft Politikern vorwirft, dass sie eben ihre Zuhörerinnen unterschätzen und unterfordern und ihnen irgendwas nicht zumuten. Er hat so glasklar geredet, dass einem die Socken von den Füßen geflogen sind. Und vor allen Dingen hat er etwas gesagt, das würde ich gerne mal zitieren und darüber auch mit Ihnen, lieber Blome, reden. Er hat gesagt, wir wussten, dass die Geschichte der internationalen regelbasierten Ordnung teilweise falsch war, dass sich die Stärksten bei Bedarf selbst davon befreien würden, dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt wurden und wir wussten, dass das Völkerrecht je nach Identität des Angeklagten oder des Opfers mit unterschiedlicher Strenge angewendet wurde. Diese Fiktion, ja, also die Fiktion, dass es so eine regelbasierte Ordnung überhaupt gibt, das nennt er eine Fiktion, war nützlich und insbesondere die amerikanische Hegemonie trug dazu bei, öffentliche Güter, offene Seewege, stabiles Finanzsystem, kollektive Sicherheit, bla 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 bla, zu Beilegung bereitzustellen. Aber, und das ist sozusagen die Lehre von Carney, eben nur für uns. Das heißt, wir haben uns, weil es uns in den Kram passte, mit dieser regelbasierten Ordnung in die Tasche gelogen. Übrigens hat Carney damit das gesagt, was linke Kritiker der internationalen Politik schon ganz, ganz lange sagen, dass es eigentlich ein verlogenes System ist. Und irgendwie ist jetzt der Schleier weggezogen worden und steht nackt da. Wie kam Ihnen das vor?
Ich fand die Rede auch großartig, lieber Augstein. Da emanzipiert sich der engste Verbündete von Amerika, nämlich Kanada, von diesem Trump-geführten Amerika. Hochinteressant wird, Klammer auf, zu sehen sein, wenn das dann mal wieder die politische Farbe und den politischen Kurs wechselt in Amerika, ob Kanada dann quasi zurückkommt oder ob die sich endgültig geschieden haben. Klammer zu, aber ich finde auch, der kanadische Premier hat die Gegenwart, die Aktualität sehr, sehr gut und sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr ehrlich analysiert. Er hatte ehrlich gesagt aber auch keine Antwort darauf, was auf das System, das er da kritisiert hat, von vielleicht nicht immer gleichmäßig, vielleicht nicht immer ganz fair und ganz äquivalent durchgesetzten, regelbasierten Weltordnung mit der UNO, der WTO und allem drum und dran, was an die Stelle dieses imperfekten Systems treten soll. Denn dass es besser war als das, was es jetzt hat mit Donald Trump, Herrn Putin und Xi und ich weiß nicht wem alles, das stimmt doch auch. Was wir jetzt haben, ist schlechter als das Unperfekte, was wir vorher hatten. Und darauf gibt es bislang noch keine Antwort. Und man sieht ja, wie erratisch auch Donald Trump durch die Gegend tastet, wenn er seinen Friedensrat jetzt an die Stelle von der UNO stellen möchte.
Ja, darüber will ich gar nicht mit Ihnen reden. Das ist mir, dieser Friedensrat ist mir echt zu langweilig und zu lächerlich. Und dass der Bundeskanzler, der da ja auch eingeladen war, gesagt hat, er könne an der Unterzeichnung nicht teilnehmen, weil er andere Termine hat. Also Das passt auch zu dieser wachsweichen, lappigen Art und Weise, wie die Deutschen mit dieser amerikanischen Veränderung umgehen. Er hätte einfach sagen sollen, Donald, weißt du was, dein Friedensrat ist ein totaler Wahnsinn. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da steht übrigens drin, dass Donald Trump lebenslang Chef des Friedensrates bleibt und auch entscheidet, wer da reinkommt künftig und auch, wozu sich der Friedensrat, wie, es ist eigentlich sein persönlicher Friedensrat. Ja. Und außer irgendwelchen totalen, halbgaren Diktaturen und übrigens Israel, ist da auch kein normales Land Mitglied geworden, weil alle irgendwie sagen, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also, und die Deutschen haben mal wieder irgendwie nicht genug Rückgrat finden können, um zu sagen, nee, da machen wir nicht mit.
Augstein, ja. Sie haben ja mit allem recht, was Sie über diesen Friedensrat sagen. Und wenn Kasachstan eins der vornehmsten Mitglieder desselben ist, dann weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob es wirklich was werden wird. Und diese ganze goldplattierte wie soll man sagen, Griff nach der Weltherrschaft, aber ganz persönlich von Donald Trump ist jetzt wirklich ein wirklich ganz komischer, seltsamer Altmännertraum dieses Mannes. Aber Friedrich Merz, ich bin jetzt wirklich nicht der Regierungssprecher, aber der hat es doch genau richtig gemacht. Er hat auf eine Weise abgesagt, dass jeder wusste, er hat abgesagt, ohne dass er dabei jetzt die Tür so ins Schloss gehauen hätte, dass der Kitt aus dem Rahmen fliegt. Das war doch, wie ich finde, perfekt. Doch. Das war perfekt europäisch. Nein,
ja, wenn europäisch für Sie bedeutet, irgendwie feige, die Faust in der Tasche und die Zunge in der Backe irgendwie so anzurollen, weiß ich nicht. Ich meine, ich sag's nochmal, es war so wie Merz es auch mit Venezuela gehalten hat. Klarer Bruch des Völkerrechts, sagt Ihnen jeder von vornherein. Es war einfach glasklar, weil es ist sozusagen das Exempel eines klaren Völkerrechtsbruchs, was Trump da gemacht hat. Und Merz hat gesagt, ja, es ist komplex. Da lobe ich mir wirklich Macron, der findet eine klare Sprache. Ich lobe mir den Premierminister von Kanada, der findet eine klare Sprache. Unser Bundeskanzler schwurbelt sich einen weg. Ich habe es mir angetan, die Rede zu hören, die er in Davos gehalten hat. Es ist mir völlig rätselhaft, warum der Mann als guter Redner gilt. Ich kann es nur noch mal wieder sagen, er kann überhaupt kein Englisch, was ich lustig finde für so einen internationalen Finanzmenschen. KKR, Privatflugzeug, kann praktisch kein Englisch, sehr, sehr komisch. Und er redet wie eine automated voice in billigen Version, die ihn irgendwie so einen Artikel vorliest. Und was er gesagt hat, ist irgendwie so, es ist jetzt nicht irgendwie so, also weitsichtig oder so. Ursula von der Leyen kann klarere Sätze reden als Friedrich Merz. Echt, ich bin einfach enttäuscht von unserem Kanzler.
Naja, ist die Frage, woran Sie ihn messen. Ich finde in diesem Kontext ja entscheidend, was hinten rauskommt. Also in diesem Fall hat diese Arbeitsteilung vielleicht auch abgekartet oder auch nur unausgesprochen zwischen einem, der richtig draufhaut, Herr Macron oder Herr Carney, und einem, der versucht, hinter den Kulissen ein bisschen noch die Strippen zu ziehen, beziehungsweise nach vorne raus nicht gleich mit allem zu brechen, was Donald Trump gesagt hat, wie Friedrich Merz. Ob dieses Zusammenspiel nicht zu etwas sehr Positivem geführt hat, was wir ja gesehen haben, plötzlich lenkt Donald Trump ein, beziehungsweise nimmt ganz viel von den Drohungen und diesen komischen Sonderzöllen auch wieder zurück. Ich meine, man könnte jetzt auch mal, wenn man es so betrachten möchte, sagen, für einige Tage stand Wohl und Wehe der deutschen Wirtschaft auf dem Spiel mit diesen Sonderzusatzzöllen und dem Ende jedweder Berechenbarkeit von Außenhandelspolitik, Exporten und Importen. Und dann hat auch Friedrich Merz da irgendwie seine Finger mit reingesteckt und am Ende ist jetzt wieder ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Berechenbarkeit und diese unmittelbar drohende Gefahr abgewendet. Jetzt so schlecht nicht für die Bilanz einer halben Woche in diesem tumultösen Weltgeschehen.
Ja, aber mir bleibt hängen, dass Trump uns alle am Gängelband führt. Wenn Sie sich die Rede angucken, die er gehalten hat, das Schöne ist, man kann das ja immer nachlesen. Also anhören kann ich mir das wirklich nicht, aber nachlesen schon, geht auch deutlich schneller. Dann merkt man, er hat ehrlich gesagt von seinen Grönland-Plänen nicht einen Millimeter Abstand genommen, ja, sondern er hat das jetzt irgendwie nur so zurückgestellt, weil er merkt, es kommt nicht so gut an. Es kommt ja übrigens auch in Amerika nicht gut an, denn das Interessante ist ja, er ist ja ein populistischer Präsident, der völlig unpopulär ist. Also das ist eine komische Sache. Selbst die Amerikaner wollen Grönland nicht haben, was ich auch irgendwie bemerkenswert finde. Aber er will es halt nach wie vor haben. Und das sagt er auch ganz deutlich. Insofern können wir darauf warten, wann er uns das nächste Mal wieder an der Nase durch seine Privatmanege zieht. Und sie lassen das zu, weil sie immer in der Meinung sind, ja, wir haben aber keine andere Möglichkeit und unser Kanzler muss dann auch immer gute Miene zum bösen Spiel machen und so. Ich finde es absurd.
Dazu zwei Sachen, Augstein. Zum einen sind diese ganzen Sprüche, die Europäer, zuvor dass die Deutschen, dürfen sich nicht länger erpressen lassen. Lars Klingbeil, Vize, Kanzler und SPD-Chef. Natürlich hohl. Donald Trump hat immer, zumindest im Vergleich zu den Deutschen oder den Europäern, eine Karte mehr im Spiel und das ist halt die atomare Karte. Das heißt, wenn er sich mit seinem wirtschaftlichen Druck bei der EU, die wirtschaftlich sehr stark ist mit dem großen Markt und der guten, wie muss man sagen, geschlossenen Handelspolitik nicht durchsetzen kann, kann er immer noch sagen, ich höre auf, euch zu schützen. Ich mache jetzt endgültig klar, dass die NATO im Eimer ist. Und darauf hätte die Bundesregierung derzeit keine Antwort, weil sie einfach bei weitem nicht so weit ist und vielleicht diese Diskussion auch insgesamt scheut. Das heißt, ein bisschen am längeren Hebel wird Donald Trump allein deswegen, wegen der militärischen Komponente, immer sitzen. Und darauf müssen sie ja eingehen. Das müssen sie ja im Hinterkopf haben, dass, wie gesagt, Donald Trump immer noch einen letzten Trumpf haben könnte, den keiner am Tisch vor den Europäern jemals sehen möchte.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist. Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch drei Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ich glaube ja wirklich, dass wir in einer neuen Weltordnung leben. Ich glaube ja wirklich, es gibt kein Zurück in diese alte Weltordnung. Das sagen Ihnen übrigens diese ganzen Spitzenpolitiker in Davos auch alle. Was ich nur interessant finde, ist, dass daraus irgendwie keine richtige Konsequenz gezogen wird. Denn meine Konsequenz daraus wäre, das Verhältnis zu Russland mal neu zu denken. Und wenn immer über Europa geredet wird, wissen Sie, was die größte europäische Stadt ist? Können Sie googeln, es ist Moskau. Weil natürlich gehört ja die Hälfte von Russland zu Europa. Ich meine, der höchste europäische Berg steht in Russland. Das heißt also, wir sollten vielleicht als Reaktion auf das, was die Amerikaner uns dazu muten, unser Verhältnis zu Russland neu überlegen und uns klar machen, Europa und eine europäische Identität, eine europäische Sicherheitsarchitektur muss mit Russland funktionieren, weil wir nur dann auch sicher sind vor Russland, wenn wir sozusagen es schaffen, mit Russland zu irgendeiner Art von Übereinkommen zu kommen. Und während ich das sage, merke ich schon, wie Lichtjahre entfernt davon die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik ist, das überhaupt nur zu denken, obwohl sie zugucken, wie die Amerikaner komplett durchdrehen. Und die Reaktion ihrer Erklärung ist dann, ja, aber wir müssen so tun, als würden die Amerikaner nicht durchdrehen. Das ist für mich komplett unverständlich.
Naja, ich glaube, das Lichtjahr von der gemeinsamen Sicherheitsarchitektur, vom gemeinsamen Sicherheitsverständnis entfernt, ist vor allen Dingen die russische Führung namens Wladimir Putin, die es mittlerweile geschafft haben, mehrere hunderttausend Menschen aus einer anderen großen, tatsächlich europäischen Hauptstadt zu vertreiben, durch schieres Bombardement. Diese Hauptstadt ist Kiew. Und die Rücksichtslosigkeit, die Menschenverachtung, mit der dort Russland seinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung treibt, gibt mir zumindest für den Moment das Gefühl, das wäre schon schön, wenn man mit den Russen ein Auskommen fände, da braucht es aber andere Russen für. Und wenn wir schon bei anders sind, lieber Augstein, es könnte ja auch sein, dass wir demnächst eine andere amerikanische Regierung bekommen. Denn ich glaube, dass Donald Trump sich immerhin als Spuk erweisen könnte. Es ist keineswegs gesetzt, dass es auf diesem Pfad in Amerika immer, immer, immer weitergehen muss. Sie sehen ja, wie er mindestens mal in den Umfragen wegen allerlei Unzulänglichkeiten, gebrochenen Versprechen, nacktem Schwachsinn unter Druck gerät. Auch bei seinen eigenen Leuten. Und man kann ja glauben, tun zumindest viele Experten der amerikanischen Innenpolitik, dass manches von Venezuela bis Grönland bis ich weiß nicht was, die hektische Suche eines absteigenden Präsidenten ist nach einem Thema, das ihn wieder in die Offensive bringt, gerade bei seinen eigenen Leuten, gerade bei der Herzkammer der MAGA-Anhänger.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Amerikaner. Ich gucke mir das von hier aus an. Mich interessiert tatsächlich an der amerikanischen Politik vor allen Dingen, welche Auswirkungen sie auf Europa hat, auf die Welt, meinetwegen die Märkte und so. Das verstehe ich ja alles noch. Innenpolitisch bedauere ich die Leute da. Ich halte das auch für möglich, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht mich nicht so richtig was an. Das gucke ich mir ehrlich gesagt ziemlich von außen an. Und die Vorstellung, ja, es ist aber wichtig, also mein Gedanke, den finde ich irgendwie einleuchtend, wie man das immer bei den eigenen Gedanken findet, dass die besonders einleuchtend sind. Auch ein Nachfolger.
Absolut, Herr Augstein, ja. Absolut. Lieber Kollege, ja. Augstein, auch ich möchte gesagt haben, dass Ihre Gedanken Ihnen einleuchten.
Ihre Gedanken, danke. Die, auch ein Nachfolger von Trump wird in der internationalen Politik, glaube ich, nicht sehr viel anders agieren. Und übrigens sagen das alle anderen Leute auch. Das können Sie jetzt überall lesen. Ich habe noch keinen einzigen seriösen, ernstzunehmenden Kommentator, Analysten, ich weiß nicht was, gelesen, der gesagt hat, naja, nee, das geht dann alles vorbei. Und der nächste amerikanische Präsident ist wieder ein zuverlässiger Transatlantiker, der irgendwie enge Beziehungen zu Europa aufbaut und am Wertekanon des Westens, bla bla bla. Das hat noch niemand gesagt. Alle sagen, das hier ist ein epochaler Wandel des amerikanischen Selbstverständnisses in der Welt. Sie stellen sich anders auf gegen die Chinesen. Die Europäer sind nicht mehr so wichtig. Bla, 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 bla. Diese Vorstellung ist aber Teil des Problems. Mann, Blume, Sie sind eben doch so ein alter, weißer 80er-Jahre-Mann. Diese Welt, aus der Sie kommen, die gibt es nicht mehr. Die ist over, die ist vorbei. Die kommt auch nicht zurück. Ihre Westalgie. Sie sind ein Westalgiker. Wir werfen immer den Ossis vor, dass sie sich von der DDR nicht verabschieden können. Sie können sich von der BRD nicht verabschieden, lieber Freund.
Naja, das Paradoxe ist ja, dass sich die Ostdeutschen von ihrer DDR-Ostalgie nicht verabschieden können, obwohl die DDR jetzt kein echtes Erfolgsmodell war, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Wohingegen ich sicherlich Schwierigkeiten habe als Westalgiker, wenn Sie das so packen wollen, mich von einem sehr gut funktionierenden System zu verabschieden, das seine Funktionstüchtigkeit und seinen Erfolg über Jahrzehnte nachgewiesen hat, da fällt das Abschiednehmen, wie ich finde, rational betrachtet, tatsächlich schwerer, ja, eigentlich. Moment.
Aber ich over.
Komm nochmal zurück zu Davos, weil wir da ja gestartet sind. Da lief ja auch Gavin Newsom rum, der kalifornische Gouverneur, Demokrat, der wahrscheinlich, möglicherweise, wenn es denn überhaupt noch Präsidentschaftswahlen geben sollte, gegen Donald Trump beziehungsweise seinen Nachfolgekandidaten, dann J.D. Vance, wer weiß, antreten würde. Also ein möglicher zukünftiger US-Präsident, gemessen an den Umfragen heute, wäre er der nächste US-Präsident. Der hat in Davos die Europäer aufgefordert, nun haltet endlich dagegen, nun räumt den Mann ab, helft mir, das alte Amerika wiederherzustellen, das ihr wollt, ihr Europäer, das ihr kennt und das uns allen gemeinsam Nutzen gebracht hat. Der hat also total transatlantisch gesprochen. Und das ist jemand, der hat eine Küste zum Pazifik mit seinem Bundesstaat, dem größten in Amerika. Also die Absage, der Abgesang auf ein Amerika, wie wir es kennen, das immer zwischen den beiden Atlantik und Pazifik hin und her gezogen war. Dieses ein Abgesang, den halte ich für tatsächlich verfrüht. Außer, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den wir haben, es kommt tatsächlich zu diesem Bürgerkrieg, von dem Sie jetzt gerade eben auch schon gesprochen haben. Wenn man sich anschaut, was die Ausländerbehörde oder diese Ausländergreiftrupps namens ICE in Amerika anrichten, und wie der Widerstand dagegen zusehends, aus vielleicht auch verständlichen und nachvollziehbaren Gründen, zusehends militanter wird, braucht es da, glaube ich, in manchen Städten nur noch echt einen Funken, und dann schießen die da aufeinander.
Genau, und wer es noch nicht gesehen hat, mal den Grenzschutzkommandanten Gregory Bovino in seinem SS-Mantel anschauen, dann weiß man auch, wes Geisteskind die Leute da sind. Blume, ich wünsche Ihnen immer ein Handbreit Wasser überm Kopf und dass Ihr Pullover eine andere Farbe hat. Bis nächstes Mal, tschüss.
Zum Glück kann man meinen Pullover in diesem Podcast-Format so gut sehen, dass alle unsere Zuhörer erkennen, wie toll der ist. Tschüss, Augstein.
Tschüss.